und mal etwas hier und etwas da. Oder ich hatte Paulus-Typen. Und ich muss sagen, den Paulus-Typen konnte man besser folgen. Der hat auch mal einen Unterrichtsschlaf erlitten. Bei den Johannes-Leuten nicht. Da musste man voll dabei sein. Und trotzdem ist es eine sehr kreative Art zu unterrichten oder eben auch zu schreiben, wie es der Johannes macht. Als junger Christ, als ich den Johannesbrief das erste Mal gelesen habe, hat er mich enorm ermutigt und extrem irritiert. Er hat mich völlig durcheinander gebracht. Dann liest man so, ich gebe ein Beispiel von einem Vers oder von zwei Versen. Im Kapitel 1, 9 sagt der Johannes: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann im Kapitel 3, Vers 6 sagt er: Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Dann habe ich als junger Christ mein Leben verglichen, wie das so aussieht. Ja, das vom Bekennen, das hatte ich recht gut getroffen. Das vom Nicht-Sündigen, das war manchmal etwas schwieriger. Und das hat mich so, es hat viele so Passagen drin im Johannesbrief, wo man das Gefühl hat, der widerspricht sich. Was ist da los? Und ich hoffe, dass wir auch durch die Serie so durch schwierige Passagen durchgehen können und die ein bisschen auflösen können. Oder so scheinbare Widersprüche erklären können. Aber mir ist wichtig, ich denke, komm, Frank, die Serie, in der geht es um mehr als nur um unser Wissen aufzupolieren über ein biblisches Buch. Ich hoffe viel mehr, dass wir alle den Mut haben, uns von den Worten von Johannes herauszufordern. Damit unsere Identität in Christus gestärkt wird, dass wir immer mehr in dieser Identität leben. Und dass wir auch sehen, wie wichtig die Gemeinschaft ist mit Gott und miteinander. Und wenn wir das tun, dann kommen wir eigentlich dem Ziel nach, das Gott für uns hat. Und das ist das Thema von heute Morgen, wo so am Johannes. Dann drücken wir nochmal. Gut. Eine Gemeinschaft, die Freude macht, die wohltuend ist. Wir steigen heute gerade mit dem Schlüsselwort von diesem Brief ein: Gemeinschaft. Johannes will, was Gott möchte für unser Leben. Und ja, ein Ausleger hat gesagt, das soll das Ziel von jedem Pastor sein, von jeder Gemeindeleitung und auch von uns als ganze Gemeinde, damit wir Menschen in Gemeinschaft bringen mit Gott und miteinander. Es ist interessant, dass Johannes von Gemeinschaft redet. Der bringt das immer zusammen. Gemeinschaft mit Gott, aber auch Gemeinschaft untereinander. Mit denen, die auch an Jesus glauben. Nur diese Gemeinschaft mit Gott und untereinander ist schlussendlich eine Gemeinschaft, die Freude macht. Weil das Gottes Absicht für uns ist. Darum hat er uns das Leben geschenkt. Also lasst uns gleich einsteigen, indem wir die ersten vier Verse lesen, um den wahren Grund und den Ursprung von so einer freudmachenden Gemeinschaft die neu zu entdecken. Ich mache die ersten vier Verse lesen. Gemeinschaft entdecken. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ich weiss nicht, die Bibel ein bisschen besser kennen oder wenn ihr mal nicht Zeit nehmt, die ersten vier Verse mit dem Johannesevangelium zu vergleichen, von Vers 1 bis 14, dann fällt euch sofort Ähnlichkeit im Inhalt wie im Stil auf, wie der Johannes redet, wie er schreibt. Spannend ist, an beiden Stellen hier, wie aber auch im Johannesevangelium, redet er von Jesus, aber nennt nie seinen Namen. Entweder hat man ein Vorwissen, das ist auch so typisch für einen Johannesbrief, er setzt ganz vieles voraus, was seine Leser müssten schon wissen. Und entweder hat man ein Vorwissen, dass er hier von Jesus redet Oder man liest einfach ein bisschen weiter im Kontext und dann kommt man drauf. Und in beiden Büchern beschreibt er Jesus als das Wort und das Leben. Wo ist bei Gott gewesen, aber wo ist auf die Welt gekommen? Er unterstreicht mit seiner Aussage, dass Jesus beides ist. Ein echter Mensch war er gewesen. Von Fleisch und Blut, ein Mensch wie wir. Und zugleich hat er schon immer existiert. Er ist nicht geschaffen worden, er ist von Anfang an gewesen. Für jeden Jude, der die Worte gehört hat, sofort gewusst, was Johannes meint. Weil was war von Anfang an gewesen? Was ist der Ursprung oder wer ist der Ursprung von allem? Nach dem jüdischen Denken ganz klar Gott selber. Und Johannes unterstreicht so, Jesus ist Mensch und Gott zugleich. Ich weiss, es ist für unseren Verstand nicht ganz einfach zu verstehen. Und darum suchen wir Menschen immer nach Erklärungen. Wie ist das möglich? Wie bringen wir das zusammen? Und manchmal ist unser Verstand, wenn wir ehrlich sind, einfach zu klein. Und wir müssten mal etwas einfach stehen, wie es steht. Und zu allen Zeiten hat es immer wieder Strömungen oder Lehren gegeben, die die beiden Naturen von Jesus entweder überbetont haben, die eine, oder eine abgestritten haben. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass der Johannes so einsteigt, weil zu seiner Zeit eine wachsende Bewegung gegeben hat, die gesagt hat, Jesus war nur Gott gewesen. Jesus war gar nicht wirklich Mensch gewesen. Nicht so Mensch wie wir. Sie haben das in ihrem Denken das Sinn gemacht. Sie haben das gefunden, Gott kann sich nicht so erniedrigen, indem er in die stoffliche Welt hineinkommt. Weil in ihrem Denken ist alles Geistliche, alles Nichtstoffliche ist gut gewesen. Und die Materie war verdorben gewesen, minderwertig oder sogar böse. Und darum haben sie dafür gekämpft und gesagt, Jesus hat nur Scheinleib gehabt. Jesus war gar nicht wirklich Mensch gewesen. Nicht wie wir. Und ich bin überzeugt, darum legt hier der Johannes den Schwerpunkt auf sein Augenzeugensein. Und er war nicht alleine gewesen. Er macht das deutlich mit dem «Wir haben gesehen, wir haben gehört, wir haben angelenkt, wir haben beobachtet den Jesus». Er war einer von vielen gewesen. Und ich denke, das ist ein grosser Unterschied zwischen dem Evangelium von Jesus und vielen anderen Religionen oder Weltanschauungen. Auch wenn die Ereignisse vom Evangelium über 2000 Jahre zurückliegen, ist unser christlicher Glaube beruht auf geschichtlichen Ereignissen. Auf Sachen, die wirklich passiert sind. Also auf das, was Jesus in einer konkreten Zeit, an einem konkreten Ort hat gesagt und hat da. Unser Glaube wird von Augenzeugen bestätigt, die mit ihren eigenen Augen gesehen haben, was der Jesus hat da und haben gehört, was er gemacht hat. Die einfach mit ihm einen Umgang hatten, wie hier mit einem Freund oder mit ihrer Familie. Das Evangelium ist nicht ein Mysterium, etwas, das irgendwo in einem luftleeren Raum schwebt, sondern wir konnten es buchstäblich anlängen. Es hat Hände und Füße, Körper wie wir. Mit Jesus hat alles angefangen und er führt alles heute weiter. Ich denke, ich habe mir überlegt, wenn heute Johannes zu uns schreiben würde, dann würde er das andere betonen. Die meisten Menschen heute haben kein Problem, dass Jesus Mensch ist. Ein guter Mensch sogar, ein grosser Lehrer, ein Vorbild, vielleicht sogar ein Prophet. Aber nicht Gott. Weil wenn er ja Gott wäre, dann hat das, was er sagt, du hast da etwas mit meinem Leben zu tun, dann müsste man das ein bisschen ernster nehmen. Und für viele ist es ein Problem, heute Jesus als Gott zu sehen. Aber eine gesunde biblische Theologie, wie sie der Johannes hier vertritt, anerkennt beide Naturen von Jesus. Er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Und es hat Jesus müssen sein, dass er uns retten konnte. Dass er die Gemeinschaft, die Freude macht, wieder ermöglichen konnte. Für das hat er beides müssen sein. Und hat er auf die Welt müssen kommen. Darum ist das Wort, das Leben auf die Welt gekommen, um uns mit Gott wieder zu verbinden. Um die Beziehung wieder zu heilen, die ist zerbrochen gegangen. Alle unsere menschlichen Probleme haben ihren Ursprung, im Endeffekt, in der zerbrochenen Gemeinschaft mit Gott. Jedes Problem, das wir Menschen haben miteinander oder auch mit Gott, geht auf das zurück. Und Johannes macht das deutlich, indem er das immer wieder verbindet. Wo er sagt, Jesus ist gekommen, um genau das zu lösen. Damit ihr Gemeinschaft haben mit uns, mit den Augenzeugen, aber dass ihr auch Gemeinschaft haben mit Gott. Darum ist Jesus gekommen. Wie wir miteinander umgehen, hat immer automatisch Auswirkungen, wie unsere Beziehung mit Gott aussieht. Oder wie wir mit Gott umgehen, wie unsere Beziehung zu anderen Menschen ist. Das ist immer irgendwo verlinkt. Das kann man nicht einfach auseinandernehmen. Und darum ist Jesus gekommen. Und der Johannes sagt im Vers 4, eigentlich das Resultat ist Freude. Biblische Freude ist viel mehr als einfach so ein gutes Gefühl. Einige freuen sich jetzt vielleicht schon auf Weihnachten, auf Geschenke, die es gibt, oder was auch immer. Ich freue mich, dass es wieder Lebkuchen im Migros gibt. Aber es ist so das Gefühl, bis ich den Lebkuchen gegessen habe, und dann ist die Freude meistens, und das passiert sehr schnell bei mir, und dann ist die Freude einfach wieder weg. Aber die Freude von der, wo der Johannes redet, die ist verwurzelt in Gottes Güte und Gnade zu uns Menschen. In dem, was Gott durch Jesus für uns hat. Das ist Freude. Und das, aus dem heraus passiert die Gemeinschaft, die Freude macht. Und diese Gemeinschaft, bin ich überzogen, müssen wir wieder ganz neu entdecken. Sicher fängt es an auch mit unserer Gemeinschaft mit Gott, aber dann auch untereinander, weil das zusammengehört. Und gerade so in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der wir leben, wo das Individuum, das Ich, so überbetont wird vom Mir, von der Gemeinschaft, ist es sehr wichtig, uns das wieder bewusst zu werden, was der Johannes hier sagt. Es geht um unsere Gemeinschaft mit Gott, aber auch miteinander. Und erst dann macht es Freude. Wenn wir weiterlesen, und das wollen wir tun, zeigt uns der Johannes, Gemeinschaft ist nichts Theoretisches. Das ist nicht etwas, das man einfach darüber referieren kann. Sondern sie will und muss in Beziehungen gelebt werden. Und das zeigen uns die nächsten Verse. Gemeinschaft leben. Ich lese von 5 bis 7. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Als Schweizer sind wir ja Weltmeister im Recycling. Niemand sammelt und trennt Müll so effektiv und gut, wie wir das machen. Und das Trennen ist super beim Müll, funktioniert aber nicht im Glauben. Wenn es um Theorie und Praxis geht oder um Wissen und Tun, dürfen wir das im Glauben nicht trennen. Dort müssen wir unser Recycling-Denken abhäkeln. Und ich habe mich gefreut, in unserer Herbstserie «Einfach Jesus» hat Dave immer wieder mal erwähnt. Die das gehört haben, können sich hoffentlich erinnern, dass das Reden und das Handeln von Jesus sich nie widersprochen haben. Jesus hat geredet, hat gelebt, wie er geredet und er hat geredet, wie er gelebt. Und das war ein Ausdruck von dem, mit wem er Gemeinschaft hatte. Dass Jesus Gemeinschaft hatte mit dem Vater. Weil Gott ist auch so. Und Jesus ist Gott. Und genau um das geht es Johannes in diesen Versen. Dass unser Wissen, unser Glauben nicht nur Theorie ist, sondern dass sich der in unserem Leben widerspiegelt. Und er sagt, das muss es, weil wir ja Gemeinschaft mit Gott haben. Johannes hat das im Leben von Jesus gesehen, er hat es gehört. Und darum sagt er hier, Gott ist Licht. Und nach NGÜ-Übersetzung sagt er, mir gefällt das, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Absolut nichts. Das heisst, Gott ist heilig. Er ist vollkommene Liebe, absolut gerecht, voller Güte. Kurz gesagt, Gott ist nur gut. In ihm gibt es nichts Falsches, nichts Hinterhältiges, nichts Böses. Er ist eben nicht nur gut, er ist das Beste, wie wir heute gehört haben. Aber das einige Fragen aufwirft, besonders dann, wenn wir durch schwierige Zeiten in unserem Leben gehen, fragen wir uns manchmal, ist Gott wirklich gut? Aber die ganze Bibel bezeugt das und sagt, in Gott ist absolut keine Finsternis. Aber weil wir das irgendwie manchmal nicht zusammenbringen, gibt es einige Religionen, Philosophien oder sogar christliche Strömungen, wo Gott eher so sehen, wie wir, was wir in dieser Welt sehen oder auch uns selber wahrnehmen. Das sieht man so in einem Bild, das kennt ihr vielleicht von einigen. So stellen sich der wie Gott vor. Also ein Gemisch von Licht und Finsternis, Gut und Böse, vermischt sich irgendwo. Und so übertragen wir eigentlich das, was wir in der Welt sehen und was wir selber in uns innen spüren, übertragen wir auf Gott. Und dann kommt eben das Yin und Yang, das östliche Denken, kommt rein. Im Vergleich mit Gott sind wir völlig anders als Menschen. Ich würde sagen, wir sind eher eben so. Wir sind wie Mischwesen. Bei uns findet man Licht und Finsternis, Gut und Böses in unserem Leben. Das bedeutet, und meine Frau kann das sicher bezeugen, manchmal bin ich freundlich, absolut zuverlässig, ehrlich, treu, lieb. Ich bin völlig hilfsbereit, mitfühlend und gut gelaunt. Am Morgen. Am Mittag kann das anders sein. Auf das Mal reagiere ich unfreundlich. Ich sage, ja, ich mache es dann, du es gleich nicht. Okay, Lügen würde ich jetzt sagen, tue ich eigentlich nicht, aber manchmal breche ich gleich mein Versprechen, bin böse, egoistisch. All das ist in mir zu finden. Und das innerhalb von einem Tag oder weniger Stunden. Und ich denke, dass das für die meisten von uns gelten tut. Und jetzt übertragen wir unser Wissen, unser Denken, unser Empfinden auf Gott. Und dann kommt das raus. Und das zerstört schlussendlich die Gemeinschaft. Weil auf so einem Wesen kannst du nicht vertrauen. Du weißt ja nie genau, wie ist er jetzt getroffen. Aber Jesus ist gekommen, für uns zu zeigen, dass Gott ganz anders ist. Gott ist nur Licht. Johannes sagt uns, wie selbstverständlich im Vers 7, dass wir im Licht leben können. Dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Und er sagt uns dort auch, was die Gemeinschaft ermöglicht. Das Opfer von Jesus. Das Blut, das Jesus hat am Kreuz stellvertretend für uns vergossen, macht es möglich, dass wir im Licht leben können. Jesus ist gekommen, um aus Mischwesen wie dir und mir Kinder vom Licht zu machen. Kinder des Lichts. Das Blut von Jesus reinigt uns von aller Finsternis, von all dem Bösen, damit wir Gemeinschaft haben mit Gott. Jesus ist der Grund, dass wir im Licht leben können, in enger Gemeinschaft mit Gott. Und er gibt uns auch Kraft, das Finstern in uns zu überwinden. In Vers 6 zeigt Johannes deutlich auf, eben, dass Gemeinschaft keine Theorie ist, sondern eine gelebte Beziehung. Johannes geht es im Vers 6, wo wir gelesen haben, ich lese nur noch eins, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ihm geht es in diesem Vers nicht um Perfektion, um Sündlosigkeit. Sonst mich nämlich der Vers 9, den ich schon gelesen habe, wo es um das Bekennen geht, gar keinen Sinn. Nochmal, Jesus ist gekommen, für uns von unserer Sünde zu erlösen. Aber das soll sich jetzt auch, das, was Jesus für uns hat, wenn wir sagen, wir leben mit ihm, soll sich das in unserem Leben ausdrücken. Dass wir mit Gott leben. Und das zeigt sich, wie wir mit Gott umgehen und miteinander. Eigentlich ist der Vers 6 eine Warnung. Und zwar nicht die von uns, die mit Schwächen zu kämpfen haben, die mit ihren Sünden ringen, die immer wieder mal fallen. Und ich denke, in diese Kategorie gehören die meisten Christen, die immer wieder mal umfliegen. Seine Warnung geht an die Gleichgültigen, die wissen, Glauben und Leben trennen. Die sagen, ja, ich habe das Ticket, ich glaube an Jesus, ich glaube an dem, was in der Bibel steht, aber in meinem Alltag spielt das gar keine Rolle. Die geben sich nicht einmal Mühe, ihr Leben zu verändern. Aus ihrem alten Leben rauszukommen. Und für die gilt die Warnung. Und zur gleichen Zeit fordert sie jeden Menschen heraus, der sich Christ nennt, sein Leben ehrlich zu prüfen und wo nötig auch zu korrigieren. Wie wir das machen, kommen wir näher drauf. Das Ziel ist es, dass unser Leben immer mehr das Leben von Jesus widerspiegelt. Dass man in uns immer mehr den Charakter von Jesus findet. Und die Messlatte dazu ist, wie weit unser Glaube mit unserem Reden und mit unserem Tun übereinstimmt. Wie weit wir leben, wie Jesus gelebt hat. Und dann tun wir die Wahrheit. Er sagt hier, wenn wir anders leben, sagt er, dann tun wir nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist eben nicht nur ein Kopfwissen, wo man sagt, das stimmt und das stimmt nicht. Die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit, Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit tun bedeutet nach Johannes also zu leben, wie Jesus gelebt hat. So zu leben heisst, im Licht zu leben. Und wir müssen es nicht aus eigener Kraft, weil Jesus in uns lebt. Er will uns helfen, durch uns durchzuleben. Und das wirkt ansteckend, auch auf Menschen, die ja Jesus noch gar nicht kennen. Das gibt wirklich wieder so eine Gemeinschaft, die Freude macht. Und die Gemeinschaft ist enorm kostbar. Und es ist nicht etwas, so ein Selbstläufer. Wenn man mal dazugehört, dann passiert das einfach. Diese Gemeinschaft wird auf dieser Welt immer wieder herausgefordert und auch angegriffen. Und darum ist jeder von uns, der zu dieser Gemeinschaft gehört, aufgefordert, seinen Teil dazu beizutragen, die Gemeinschaft auch zu erhalten oder zu bewahren. Ich lese die letzten drei Verse noch, 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich habe das Gefühl, der Johannes ist viel realistischer, als wir manchmal sind in Bezug auf unsere Beziehungen. Er weiss, dass solange wir auf dieser Welt leben, immer wieder schuldig werden, gegen Gott und gegeneinander. Jede Sünde belastet auf irgendeine Art und Weise unsere Beziehungen. Das ist die Natur von Sünde. Obwohl nicht jede die gleiche Auswirkung und die gleiche Konsequenzen hat. Aber Sünde macht immer etwas kaputt. Darum ist eigentlich die wahre Frage, wie gehen wir in unserer Gemeinschaft mit Sünde und Schuld um? Es gibt Christen, die denken oder sogar sagen, dass Sünde in der Gemeinde ja nicht vor darf kommen oder dass es das nicht mehr gibt. Vielleicht geht auch im Blick auf Vers 6, wo sagen, hey, das kann ja nicht sein. Aber weil es eben doch vorkommt, im eigenen Leben genauso wie in der Gemeinde, kommt dann so eine Haltung auf, von Vertuschen und Heuchelei. Und das betrifft Einzelne wie die ganze Gemeinde. Jede Gemeinschaft, sei das jetzt eine Ehe, eine Familie, Freundschaft oder eben auch eine Gemeinde, ist immer nur so stark und widerstandsfähig, wie sie mit Schuld ehrlich umgeht. Eine Gemeinschaft, die Freude macht, braucht ein Klima, wo sich Menschen wagen, die Schuld ins Licht zu bringen. Ohne dann abgestempelt zu werden und zu sagen, ja, du bist halt noch Zweiklassen-Christ. Wenn du mal auf meinem Niveau oben bist, dann schaffst du es dann auch, oder? Das ist nicht das, was wir brauchen. Das heisst nicht, dass wenn jemand seine Schuld zugibt und die Vergebung von Jesus überkommt, die ist ihm sicher, dass das nicht auch Konsequenzen haben kann, je nachdem. Aber eins ist klar, Heuchelei belastet nicht nur das eigene Gewissen, sondern die Gemeinschaft mit Gott und viel mehr, als wenn wir ehrlich mit unserer Sünde, mit unserer Schuld würden umgehen. Der Johannes drückt es im Vers 10, haben wir gelesen, sehr stark aus, wenn er sagt, Leute, die sagen, hey, ich habe nicht gesündigt, das ist alles okay, machen Gott wie zum Lügner. Es ist wie wenn wir dann würden sagen, Gott, wegen mir hätte Jesus nicht müssen zu Kreuz schicken. Nicht wegen Bieri. Weißt, ich bin gut. Ich hätte es nicht nötig gehabt. Sicher wegen all diesen Mördern und den Kriminellen, ja, wegen meinen Eltern oder vielleicht wegen meiner Frau hätte Jesus müssen kommen. Aber nicht wegen mir. Weil ich bin okay. Und Gott sagt etwas anderes. Und unser Leben strahlt immer wieder etwas anderes aus. Er sagt, hey, so machen wir Gott zum Lügner. Unsere natürliche Reaktion, wenn wir mit unserer Sünde konfrontiert werden, wisst ihr, was das ist? Ganz natürlich. Okay, ich sage es laut, ihr wagt es nicht laut zu sagen. Verleugnung! Das sieht nachher so aus. Das war ich nicht. Das war schon so. Das habt ihr vielleicht von Kindern, Eltern, habt ihr das vielleicht schon gemerkt. Das, ich bin es nicht, oder? Also das ist so... Und Verleugnung hat verschiedene Formen, wie verharmlosen. Oder? Das ist schon so eine Form, hey, das ist doch nicht so schlimm. Oder? Also, es hätte noch viel schlimmer können sein. Oder? Also, ich habe nur die Küche abgefackelt, zu steht noch. Oder sich rechtfertigen. Oder? Ich bin einfach so, ich kann nicht anders, so müsst ihr mich annehmen. Ich bin einfach ein bisschen Schnurri, hey, das müsst ihr jetzt akzeptieren, fertig. Oder, oder beschönigen. Andere sind noch viel schlimmer als ich. Ich bin ja noch lange nicht der Schlimmste, oder? Also, hey, wenn ihr so und so würdet kennen, wäret ihr mit mir zufrieden. Oder man kann es natürlich auch abstreiten, oder? Eben, das wäre abstreiten. Es war schon so gewesen, ich bin es nicht. Verleugnen ist nicht nur falsch, es macht uns blind für die Wahrheit über Gott und über uns selber. Und es lässt uns in der Finsternis stecken bleiben. Wir kommen nicht daraus raus. Aber Johannes gibt uns, oder zeigt uns einen besseren Weg, wie wir mit Schuld umgehen können. Im Vers 9 haben wir es gelesen. Bekennen. Das ist das Rezept, das Johannes sagt, das bewahrt eine Gemeinschaft, die Freude macht. Wenn wir ehrlich mit unserer Schuld umgehen. Bekennen heisst wortwörtlich sagen, wie es ist. Ja, ich war es. Das habe ich nicht gemacht. So ist es. Oder zugeben, Gott recht zu geben. Ja, das ist nicht richtig. Ich bin da über das Ziel rausgeschossen. Es tut mir leid. Ich bin überzeugt, unzählige Beziehungen hätten können gerettet werden, wenn jemand hätte den Mut gehabt, über seinen eigenen Stolz zu springen und einfach zu bekennen, was ist schiefgelaufen. Ehen wären heute glücklicher oder nicht geschieden, wenn jemand einfach gesagt hat, hey, Schatz, ich war falsch. Das war nicht richtig. Die Gemeinden hätten sich nicht gespalten, weil einige hätten gesagt, es tut mir leid. Freundschaften wären nicht zerbrochen, Firmen wären nicht Konkurs gegangen und Regierungen wären nicht gestürzt worden, wenn sie mal Grösse hätten gehabt und sagen, da haben wir falsch entschieden. Das war nicht richtig. Der erste Schritt von Vergebung und Versöhnung mit Gott und mit den Menschen ist das Bekenntnis von Schuld. So einfach, oder? Und doch so schwierig. Das führt, Bekennen führt wirklich aus der Dunkelheit ins Licht. Aber wisst ihr, wieso neben unserem Stolz, dass wir uns schwer tun, zu bekennen? Aus Angst vor Verurteilung. Wir haben Angst, wir werden verurteilt. Und ich kann euch eins sagen, schlimmer ist, etwas vor Menschen zu bekennen. Da wissen wir nie, wie sie reagieren. Aber Johannes schreibt hier, wie Gott reagiert, wenn wir mit unserer Schuld ehrlich vor ihn kommen. Gott verurteilt uns nicht. Und das muss Gott auch nicht. Es steht, er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Er reinigt uns von aller Sünde. Wieso ist Gott treu und gerecht, wenn er das macht? Weil er unsere Schuld, all unser Versagen auf Jesus gelegt hat. Nicht, weil Gott das Auge zudrückt und sagt, ja, das ist schon nicht so schlimm, sondern weil der Tod am Kreuz die Augen von Jesus zudrückt hat. Weil Jesus an unserer Stelle gestorben ist. Darum kann uns Gott vergeben und vergibt er uns auch, wenn wir bekennen. Die Verantwortung, die Gemeinschaft mit Gott und einander zu bewahren, liegt bei jedem Einzelnen von uns. Ich kann nicht die Schuld von jemandem von euch tragen oder bekennen. Schuld tragen kann er nur Jesus. Ich bin für meine Sünde verantwortlich, wie ich damit umgehe. etwas bekennen, je nachdem auch nicht nur vor Gott, sogar vor Menschen. Oder etwas verleugnen und so mindestens ein Teil von meinem Leben wie im Dunkeln bleibt. Das ist meine Verantwortung. Und eigentlich fordert uns hier die Worte von Johannes wieder aus, auf uns zu prüfen. Vielleicht wäre es gerade heute Zeit, für einige von uns auch nach dem Gottesdienst da vorne zu kommen, für sich zu beten. Vielleicht etwas zu bekennen. Oder heimzugehen und endlich das Gespräch suchen mit jemandem, wo man einen Konflikt hat damit, um das zu lösen. Ich hoffe, nach dem Gottesdienst kommen nicht 50 auf mich zu, wollen einen Konflikt mit mir lösen. Das wäre mir gerade nicht bekannt. Aber, und sonst kommen und dann gehen wir das an. Aber vielleicht wäre es eine Zeit, mutig einen Schritt zu wagen. Egal wie zitterig neu werden, wenn der Heilige Geist sagt, hey, etwas, der Finger auf etwas legt und sagt, hey, leg das ab, bekenn das, bring das in die Ordnung. Dann wünsche ich dir wirklich Mut, das zu machen, das geht anzugehen. Weil, etwas habe ich schon gelernt, je mehr dass man es rausstüdelt, ich bin recht gut im Rausstüdeln, ich bin ein Experte, es wird immer schwieriger. Es wird einfach immer schwieriger. Jesus hat alles da, damit wir auch als FG Gewatt eine Gemeinschaft sein können, die Freude macht. Und jetzt ist es an uns, die Gemeinschaft zu bewahren, indem wir ehrlich mit unserem Versagen umgehen, indem wir ehrlich miteinander sind. Der Johannes zeigt uns in dem ersten Kapitel, was Gott, der Jesus, für uns hat da und was wir mit Jesus zusammen tun können, um eine Gemeinschaft zu sein, die eben Freude macht, die wohltuend ist. Und die Gemeinschaft mit Gott untereinander gilt es wieder neu zu entdecken. Sie zu leben und so zu bewahren. Mit der Hilfe von Jesus. Und Jesus lebt uns, sagt uns die Bibel. Er hilft uns dabei. Die Gemeinschaft, die Gott schenkt, wenn wir das so auf einen Nenner bringen, jetzt bin ich noch hier, bedeutet, denke, wir sind Geliebte, um zu lieben. Gott liebt uns so sehr und hat es gezeigt durch Jesus. Dass er ist Mensch geworden, dass er jetzt Kreuz ist, dass er alles für uns da, damit wir Gott wieder lieben können, untereinander. Um das geht es bei Gemeinschaft. Und ganz im Stil von Johannes möchte ich dich heute Morgen herausfordern, egal wie du jetzt die Predigt hast gefunden, ob gut oder nicht gut, das ist eigentlich gar nicht, es geht hier um das Wort Gottes. Aber das Kapitel in deinem Leben praktisch zu werden. Und dann könnt ihr vielleicht die folgenden Wörter, Fragenwörter, was, wie, wer und wem, eine Hilfe sein dabei. Und die findet ihr auch in eurem Flyer. Und es würde helfen, wirklich für das umzusetzen, also zu fragen, was hat Gott heute Morgen zu dir gesagt? Auf was hat er seinen Finger gelegt? Und wie setzt du das jetzt konkret um? Was sind die nächsten Schritte? Und natürlich auch, manchmal können wir es nicht alleine. Wer könnte dabei helfen? Wer brauchst du? Brauchst du Hilfe? Und er am Schluss so, es hilft uns, wenn wir etwas nicht nur für uns machen, sondern wenn das, was wir erkennt, wem kannst du jetzt was von dem weitergeben? Vielleicht ist das, was du heute gehört hast, aus dem Johannesbrief, etwas, was jemand anderes auch hören muss. Und du kannst das jetzt weitergeben. Ich möchte zum Abschluss beten, einfach für uns alle, uns das zu überlegen. Und ich möchte euch noch einmal, wir kommen schon am Schluss vom Gottesdienst, einfach noch eins an das Gebet ins Herz legen. Nach dem Gottesdienst gibt es wieder die Möglichkeit, da vorne zu kommen. Da sind Leute da, die bereit sind, zu hören, nicht zu verurteilen, zu hören und für euch zu beten. Einfach ein offenes Ohr haben. Und dann muss es nicht nur um Schuld gehen oder um Versagen. Vielleicht es kann um etwas Schönes gehen. Man kann mit jemandem Gott danken für etwas, was man erlebt hat. Da ist alles drin. Meistens fällt es uns verschringen, mit unserem Schweren zu Gott kommen, als mit dem Schönen. Aber Gott freut sich auch an dem. Und ich möchte euch einfach auffordern, braucht die Leute. Oder auch, es müssen nicht die Leute sein, die da vorne sind. Vielleicht habt ihr sonst zu jemandem Vertrauen und sagt, hey, bett mit mir. Ich will das mal bekennen, ich will das ablegen. Ich will es jemandem sagen. Es kann so befreiend sein. Also überlegt euch das. Was hat Gott gesagt heute Morgen zu dir? Wie setzt ihr es konkret um? Wer könnte dabei helfen? Und wem gibst du was weiter, was du gehört hast am Morgen? Ja, Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen. Ja, einfach bist du aus Liebe zu uns Menschen auf die Welt gekommen. Bist du nicht im Himmel geblieben? Hast du das perfekte Leben verlassen und bist du Mensch geworden? Für uns zu zeigen, wer Gott ist, wie Gott ist.